Ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Dass es klappt und nicht wie letzte Woche, wo ich dann am Samstag merkte, mein Bauch dreht sich so gewaltig, das geht morgen nicht. Und ich bin dankbar für Michael, dass er eingesprungen ist. Und heute darf ich euch mit reinnehmen in Gedanken, in ein Thema, was hochinteressant, hochspannend ist und jeden von uns betrifft. Was ist, wenn ich Gott nicht verstehe? Und ich glaube, das ist eine Frage, das ist eine Sache, die beschäftigt uns alle. Nicht unbedingt alle gleichzeitig. Aber es gibt Lebenssituationen, da beschäftigt uns diese Frage mehr und in anderen weniger. Ich möchte zum Beginn euch von diesen Männern erzählen. Es sind jetzt drei Männer im Hintergrund, ein gelbes Flugzeug. Zwei weitere Männer fehlen hier auf dem Bild. Der ganz rechts heißt Jim Elliot. Jim Elliot, das ist schon ein bisschen her, 1927 geboren, in Ost-USA, und er brannte für Gott. In seinem Herz schlug er so für Gott, er wollte unbedingt Leuten von Gott erzählen. In jeder Möglichkeit, wo er war, hat er versucht, den Leuten zu erzählen, hey, da gibt es einen Gott, der ist für dich gestorben. Er liebte Sport. Beim Ringen kämpfte er gerne gegen seine Mitstudenten. Und er war auch zum Beispiel einer, der sehr wortbegabt war. Und immer beim Ringen hat Jim Elliot angefangen, denen zu erzählen, hey, weißt du was, deine Gabe hast du nicht einfach, weil du toll bist, sondern Gott hat dir diese Gabe gegeben. Und in jeder Möglichkeit hat er versucht, den Leuten darauf hinzuweisen, es gibt jemand, der dich lieb hat. Für ihn war klar, er schrieb mit 22 Jahren diesen Satz, der sehr bekannt wurde, auf Deutsch übersetzt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Also ein Mann, der es begriffen hat, der verstanden hat, alles, was ich brauche, finde ich in Christus. Der hat sein Leben ganz gegeben und hat gesagt, Gott, stell mich dahin, wo du willst. Hat Theologie studiert und nach seinem Studium hat er gemerkt, ich brenne voll für die verlorenen Stämme in Südamerika. Die Stämme mitten im Dschungel. Und dann ist er hingereist, 1950 nach Ecuador und fing an, mit den Leuten, den Quechua-Indianern, von Jesus zu erzählen. Mit der Zeit hat er von einem Stamm gehört, von den Auka. Ein Stamm, das sehr blutsüchtig war. Du musstest nur in deren Nähe kommen und du wurdest mit Pfeilen, Bogen und alles beschossen. Ein Stamm, wo du nur was Falsches machen musst und du wirst umgebracht. Und dieser Jim und seine Freunde und seine Frau brannten dafür, hey, diesen Stamm, dieser Stamm, der so weit weg ist von Gott, den müssen wir erreichen. Den müssen wir diese frohe Botschaft erzählen. Und sie überlegten, wie können wir das machen? Und darum auch das Flugzeug im Hintergrund, die kamen auf die Idee, hey, der eine ist Missionspilot. Wir könnten ja schön im Kreis über deren Dorf fliegen. Und wenn man einen Eimer mit einem Seil runterlässt und oben schön im Kreis fliegt, dann bleibt der Eimer ziemlich auf der gleichen Stelle. Und so haben die angefangen, Geschenke zu machen, haben versucht, irgendwie ein paar Wortfetzen von dieser Sprache zu lernen. Und da waren die ganze Zeit so froh, hey, wir müssen diese Leute erreichen. Nach einer gewissen Zeit hat der Pilot eine Sandbank gefunden, wo er landen könnte im Flussbett. Und er hat es ausprobiert und es klappte und super. Und dann haben die entschieden, hey, weißt du was, wir fliegen hin. Wir fünf Männer fliegen dahin und gucken, vielleicht können wir Kontakt aufbauen. Und sie landen da und jetzt dürft ihr euch vorstellen, wie fünf weiße Männer aus Amerika vor einem Dschungel stehen und einfach in den Dschungel irgendwelche Wörter reinrufen, die sie selbst gerade so gelernt haben, aber mit der Botschaft, hey, wir sind deine Freunde. Wir wollen euch was Gutes erzählen. Natürlich irgendwie auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen leichtsinnig, wenn man weiß, eigentlich dieser Stamm ist nicht der friedlichste Stamm. Aber dann kam es endlich zum Erstkontakt. Plötzlich kommen zwei Frauen und ein Mann raus auf die Sandbank und sie kommen immer näher und näher und es passiert nichts Schlimmes. Und die freuen sich, hey, endlich, wir können wieder Kontakt haben mit denen und können ihnen mal ein bisschen näher kommen. Vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen aufbauen. Es hat so gut geklappt, der eine von den Männern, der eine Mann hat sich getraut, in ein Flugzeug zu steigen und die sind eine Runde geflogen und die waren total happy und alles gut. Und diese Männer total euphorisch dabei, sitzen auf dieser Sandbank, die gehen wieder in den Stamm zurück und überlegen, hey, was werden die von uns erzählen? Aus deren Sicht lief doch alles super, alles positiv. Nacht vergeht, am nächsten Tag, also sie waren schon einige Tage da, sagt der Pilot, hey, weißt du was, ich fliege kurz zurück, ich nehme noch den einen mit und wir bringen Nachschub, wir brauchen jetzt ein paar Sachen, Lebensmittel und so, wir gehen los und holen was. Und er hebt ab, kurze Zeit später, plötzlich kommt er wieder und landet und die anderen drei denken, hey, was ist jetzt los, du bist doch gerade ab, wir haben dich erst eigentlich gegen Abend erwartet. Und er steigt aus dem Flugzeug raus, hey, weißt du was, Jim, da kommen 10 bis 20 Männer, die kommen endlich. Die Männer auf der einen Seite total glücklich, hey, da kommt was, da kommen Leute und wir haben die Möglichkeit, denen endlich das Wort Gottes zu geben. Beten dazu, über Funkgeräte sprechen die, melden die sich zu Hause bei den Frauen und sagen, hey, weißt du was, die kommen, wir haben endlich Möglichkeit, mal gucken, was passiert. Wir melden uns gegen 16.30 Uhr. Die Frauen ganz gespannt zu Hause am Beten und freuen sich. Ja, endlich, das, wofür wir jahrelang gearbeitet haben, wofür wir so intensiv gebetet haben, trifft endlich ein. Und die Zeit vergeht. 16.20 Uhr, die Frauen gespannt zu Hause. Okay, irgendwann müssen die sich melden. 16.30 Uhr, 16.35 Uhr, 16.45 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, nichts zu hören. Am nächsten Tag, die haben das deren Missionsgesellschaft gemeldet und gesagt, hey, wir haben nichts von unseren Männern gehört. Könnte sein, dass ein technisches Problem liegt und die uns einfach nicht erreichen können. Können wir da nochmal ein Flugzeug hinschicken, einfach mal zu gucken, ob alles okay ist. Und die schicken ein Flugzeug hin. Das Flugzeug findet die Männer. Findet 5 Leichen im Wasser. Diese 5 Männer hatten, die Missionare hatten Waffen dabei. Sie hätten sich wehren können, aber haben gesagt, nein, wir wollen uns nicht wehren, weil wir diese Botschaft Gottes, die Botschaft Christi weitergeben wollen zu denen. Und haben im Endeffekt mit ihrem Leben dafür bezahlt. Es gab ziemlich große Aufruhr, nachdem das bekannt wurde in Amerika. Von Stimmen wie, ja, das ist jemand, der vorbildlich vorangeht im Glauben und wirklich ganz auf Gott fokussiert ist, bis hin zu, was für eine Verschwendung. 5 Männer, die sich jahrelang ausbilden und wahrscheinlich sind doch selber schuld, dass sie jetzt da einfach tot liegen. Und viele Menschen, die fragen, Gott, warum lässt du das zu? Der Typ, der war so geeignet für diese Stämme und ist jetzt tot. Und dann fangen die ganzen Fragen an im Kopf. Wenn man sich dann hineinversetzt in Situationen von den Frauen, warum Gott, warum lässt du das zu? Ich verstehe das nicht. Diese Frage, diese Aussage, ich verstehe dich Gott nicht, ist ja nicht nur eine Sache, die damals war, das war 1956, sondern genau auch heute immer wieder vorkommt. Sind es Kleinigkeiten, wie ich mich letzte Woche gefragt habe, Gott, warum lässt du das zu, dass ich krank bin? Ich hatte so Lust, am Sonntag mit hier zu sein und euch das Wort Gottes weiterzugeben. Und jetzt muss ich Michael anrufen, der muss seinen ganzen Alltag wieder umstrukturieren. Und warum? Es sind Kleinigkeiten, ob Krankheiten, aber es sind auch in größeren Sachen, wo wir Gott einfach fragend angucken und sagen, ich verstehe dich nicht. Sei es plötzliche Arbeitslosigkeit, sei es die Ehekrise, sei es der Partner, den wir lange suchen und einfach nicht finden, sei es eine Erziehung oder auch einfach den Schulabschluss, den ich nicht hinkriege, obwohl ich doch eigentlich alles getan habe. Und wir müssen am Anfang kurz differenzieren, ein bisschen unterscheiden. Wir haben Situationen, da muss man auch ehrlich sagen, hey, da bist du selber schuld. Weißt du, wenn du sagst, ich will eine 1 haben und ich lerne einfach nie dafür und du schreibst eine 5, fällst durch, ja, du hattest die Möglichkeit zu lernen. Es gibt also Situationen, wo wir eigentlich auch was dafür tun können. Also nicht einfach in Situationen, wo wir merken, so, ich schiebe jetzt Gott den schwarzen Peter zu, sondern eigentlich zugeben müssen, ja, das ist jetzt wirklich mein eigenes Versagen hier. Aber es gibt Situationen, und da beten wir, und dann tun wir doch alles Mögliche, um Gott irgendwie doch manchmal doch innerlich dann ein bisschen frommer zu wirken, um ihm ein bisschen näher zu sein, in Hoffnung, dass es sich doch noch erfüllt. Sei es in der Erziehung, die Kinder, die irgendwie auf falsche Wege kommen. Sei es in anderen Bereichen. Die Ehe, ich versuche doch alles und es läuft trotzdem nicht. Was ist mit solchen Situationen? Solche Situationen mit dem Missionar, der doch völlig auf Gott fokussiert war und plötzlich alles sich ändert und wir verstehen Gott nicht. Das Schöne ist, Leute, das ist nicht eine Sache, die uns seit 100 Jahren als Menschen beschäftigt. Es gibt genug Leute in der Bibel, denen es ziemlich ähnlich ging. Und wir dürfen heute eine Geschichte angucken aus der Apostelgeschichte, wo wir vier Männer begegnen, die sich genau die gleiche Sache stellten, die gleiche Situation stellten. Gott, ich verstehe dich nicht. Und ich lade euch ein, Apostelgeschichte 16 aufzuschlagen. Das ist der Anfang von der zweiten Missionsreise. Also Paulus, der früher eigentlich Christen verfolgt hat, der jetzt unterwegs ist, um von Gott zu erzählen, ist unterwegs in Asien und fragt Gott oder hat sich Pläne gemacht, hey, ich gehe mal dahin Richtung Osten Asiens, also heutige Türkei, so Richtung China rüber. Und Gott sagt ihm, nein, ist der falsche Weg. Und dann will er Richtung Norden gehen und Gott sagt wieder nein. Und dann sagt Gott, hey, weißt du was, ich will dich gar nicht da drüben haben. Ich will dich nicht in Asien haben, ich will dich nach Europa. Geh nach Mazedonien, Griechenland, dort, die Städte, die müssen von Gott hören. Und Paulus und dem, sagt es seinen Männern, und diese vier Männer sind total euphorisch, denken, ja, super, cool, wir wissen, wo es hingeht. Und ab geht die Post, innerhalb von 2 Tagen sind die aus der Türkei bis nach Mazedonien rüber. Für die Rückreise haben sie 5 Tage gebraucht. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie die da unterwegs sind. Plötzlich sind die nach 2 Tagen, sind die vor Philippi, die erste Stadt in Mazedonien, wenn man von deren Hafen, wo die lang gegangen sind, ankommt. Und stellt euch mal vor, wie diese 4 Männer vor dieser Stadt stehen und sich verwundert angucken. Krass, wie Gott uns hier segnet, dass es so schnell geht und wir sind da und jetzt, boah, was wird Gott hier machen? Man muss wissen, einfach nur als Background-Info, wenn wir weiter über Philippi und den ganzen Geschehen nachdenken, Philippi ist nicht nur einfach irgendeine Stadt. Philippi ist eine Kolonie, eine römische Kolonie. Das hängt damit mit der Geschichte zusammen, dass die Römer gesagt haben, ihr wart so treu uns gegenüber, wir erheben euch als eine Kolonie von uns. Bei euch gilt römische Staatsbürgerschaft, römisches Recht. Also jemand, der Römer ist, könnte da sich verhalten wie in Rom. Das ist vielleicht eine andere Stadt, aber gleiche Gesetze, gleiche Rechte. Und jetzt sind diese Männer da und gehen nach Rom rein, nach Philippi rein. Das ist Neu-Rom in Mazedonien. Und denken, hey, jetzt muss es doch losgehen. Und dann lesen wir in Vers 13, in dieser Stadt hielten wir uns etliche Tage auf. Am Sabbattag gingen wir vor der Stadt hinaus an den Fluss, wo es Brauch war, Gebet zu verrichten. Wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Man liest ganz schnell drüber. Aber wenn man weiß, hey, Paulus, seine Strategie ist, er geht in die Stadt, er sucht die Synagoge auf, er sucht da, wo Juden sind und knüpft da meistens an und erzählt ihnen von Gott und gründet so die Gemeinden. Und jetzt ist er in Philippi mit seinen Männern und sie suchen überall in ganz Philippi eine Synagoge und finden keine. Wir merken, es sind ganz andere Umstände. Geschichtlich zu tun hat es damit, Juden haben gerne aufgemufft, die fielen auf für die Römer und ganz easy war es dann einfach zu sagen, hey, ihr jüdischen Männer, ihr dürft raus, ihr gehört hier nicht in die Stadt. Und dann wundert es nicht, wenn eine Synagoge gesucht wird, wo die Männer die Leitung waren, dass es keine Synagogen gab. Also die erste Enttäuschung, oder das Erste, was sie gemerkt haben, es sind ganz andere Umstände. Und dazu sie finden keine Männer, sondern sie finden nur Frauen. Was für Paulus überhaupt kein Problem ist. Paulus sagt ja in Galater 3, wo es um die Beziehung zu Gott geht, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave oder frei, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Also für ihn überhaupt kein Problem. Okay, dann gehe ich zu den Frauen und ich rede zu den Frauen. Und dann sucht er sie auf. Ich überspringe jetzt die Verse, ich lese sie jetzt gerade nicht ganz vor, aber ich erzähle euch ein bisschen. Und dann kommt er zu den Frauen und erzählt ihnen. Und es kommt wieder ganz anders. Die jüdischen Frauen scheinen jetzt nicht wirklich drauf anzuspringen. Wir lesen nur davon, dass die Lydia sich entscheidet für Gott. Eine ehrfürchtige Frau vor Gott. Sie folgt, fängt an, Jesus nachzufolgen. Lydia ist nicht mal eine Jüdin, sie ist auch keine Einheimische von dort. Es ist eine Ausländerin, die gekommen ist aus der Türkei rüber nach Philippi, um dort zu arbeiten. Eine reiche Frau. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid da, Paulus und die Jungs, seine Männer, und ihr denkt, hey, jetzt die Juden, die Frauen, die müssen doch wenigstens anfangen zu glauben. Nein, sondern nur die eine Frau, die Ausländerin ist. Also andere Umstände, andere Personen und dazu noch andere Hilfe kommt noch dazu. Wenn wir den Text weiterlesen, in Vers 16, ich lese euch den. Aber es geschah, als sie zum Gebet hingingen, also einen anderen Tag, wo sie dann losging, dass eine gewisse Sklavenmädchen, das einen Wahrsagergeist hatte, uns begegnete, welche ihren Herrn mit Wahrsagerei großen Gewinn verschaffte. Sie folgte Paulus und uns nach und rief laut, diese Männer sind lebendige Knechte des höchsten Gottes, welcher hier die Botschaft von eurem Heilsweg verbreitet. Dies tat sie während vieler Tage. Und im ersten Moment ist das doch, wow, cool, da kommt jemand. Okay, besessen ist weniger cool, aber die sagt trotzdem, wir sind Knechte des höchsten Gottes. Und das ist doch super. Aber wenn wir verstehen, in welchem Kontext das Ganze sich befindet, dass wir hier nicht keine Synagogen haben, die Leute nicht den jüdischen Gott vor Augen haben, sondern den römischen, den griechischen Gott. In der Mythologie der Zeus, der höchste Gott. Und du bist überall, du gehst zu den Menschen und willst sie erreichen und sagst, hey, weißt du was, der höchste Gott, Gott hat dich lieb. Und da hinten ruft die Frau, ja, das sind die Knechte des höchsten Gottes. Und alle denken immer, ah, okay, du meinst Zeus. Und du musst jedes Mal erklären, nein, nicht der, sondern unser jüdischer Gott ist der Höchste. Mit der Zeit ist das ziemlich nervenaufreibend. Da verliert man ganz schnell die Geduld, verliert man ganz schnell die Lust auch dabei, die Freude dabei. Und dann heißt es in Vers 18 weiter, aber Paulus, dem das Not machte, wandte sich um zu den Geist und sagte, im Namen Jesu Christi weise ich dich an, von ihr auszufahren. Und zur selben Stunde fuhr er aus. Hier ist eine Geschichte, wo es darum geht, um Dämonenaustreibung. Wo man denkt, ja okay, jetzt sollte es doch klappen. Jetzt sollte doch alles wieder gut sein. Diese Frau, die nach Hilfe aussah, er eigentlich nur eine Klette war, die immer in Gesprächen gestört hat und andere Götter groß gemacht hat, ist jetzt erstmal zur Seite geschoben. Das sollte jetzt keine Unruhe geben. Dachte man. Aber wenn wir genau gucken, wie es dann weitergeht, stellen wir fest, lieber Paulus, liebe Männer, Gott, es wird jetzt keine Ruhe geben. Es wird noch schlimmer. In Vers 19 heißt es dann weiter, aber als ihren Herrn sahen, also der Herr von der Sklavenmädchen, dass die Hoffnung auf sein Gewinn ausgefahren war, nahmen sie Paulus und Silas mit, schleppten sie auf den Marktplatz vor den Obersten und führten sie den Stadtrichtern zu mit den Worten, diese Menschen, die Juden sind, verwirren unsere Stadt und verbreiten eine Botschaft von Gebräuchen, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht gestattet sind, da wir Römer sind. Und zusammen traten die Menge gegen sie aus. Und die Stadtrichter rissen ihnen die Kleider ab und gaben den Befehl, sie mit Ruten zu schlagen. Nachdem sie ihnen denn viele Streiche verabreicht hatten, warfen sie ihn ins Gefängnis und wiesen den Gefängniswärter an, sie sicher zu verwahren. Denn sie, nachdem er sie solche Anweisungen erhalten hatte. Entschuldigung, da fehlt bei mir was. Nachdem er solche Anweisungen erhalten hatte, der Gefängniswärter, warf er sie ins Innerste des Gefängnisses und ihre Füße schloss er in Holzblock. Also statt eine Reaktion, dass jetzt Leute zum Glauben kommen, auf einmal dieser Mob, der Gewinn, der fällt aus und die Leute sind sauer und materialsüchtig und fangen an, Paulus und seine Männer zu verfolgen. Sie verbreiten falsche Lehren in deren Augen, der Mob bildet sich und auf einmal reißen die Leute denen die Kleider vom Leib und schlagen sie mit Ruten. Gut zu wissen, dass Philippi ja eine römische Stadt, eine Kolonie ist mit römischem Recht. Irgendwie scheint es total unterzugehen. Paulus, der selber die römische Staatsbürgerschaft hat, kommt nicht mal so zu sagen, hey, ich bin Römer. Weil dann hätten die das Ganze gar nicht mitmachen dürfen. Dann wäre eigentlich alles safe. Okay, dann ziehen wir dir nicht die Klamotten ab, dann verprügeln wir dich nicht. Dann kommst du auch nicht ins Gefängnis, sondern dann kriegst du eine faire Verurteilung. Einen Gerichtsprozess. Aber irgendwie geht das ganz runter, dieser Satz, ich bin römischer Staatsbürger. Statt den staunenden Zuhörern, die er gewohnt war in Asien, der Lynchmob, und alles wird sachlich falsch gehandelt, Motivation ganz anders. Von Lukas und Timotheus lesen wir jetzt nicht mehr viel mehr. Wir lesen es eigentlich, kriegen nur noch mit von Paulus und Silas, die im Gefängnis sitzen. Sie sind getrennt voneinander. Und dann ist so eine Situation, wo man denkt, hey, das sah doch am Anfang so gut aus und es wandert immer weiter und ist alles schief gegangen. Und Paulus und Silas, jetzt stell dich vor, die sitzen da im tiefsten Kerker, in Ketten gefesselt und dazu noch die Füße in Holzblock. Also eine Bestellung, die total unbequem ist. Und hatten eigentlich allen Recht zu sagen, Gott, was machst du hier? Was mache ich hier? Von der hellen Zukunft plötzlich mitten im tiefsten Loch. Vom Aufbruch zu neuen Ufern, in engen Wänden und hinter verschlossenen Türen. Jetzt nur noch Schmerz, Einsamkeit, Ablehnung und Zweifel daran, was hier gerade passiert. Das geht so schnell. Von den anderen verhasst, verhöhnt und dazu noch erfolglos. Keine Gemeinde gegründet, dass nichts passiert. Und die große Frage, Gott, was machst du hier? Warum sitze ich hier im Gefängnis? Hast du mich jetzt einfach fallen gelassen? Und ich glaube, das kennen wir sehr gut von unserem Leben. Wo wir manchmal nachts liegen und die Gedanken fangen an zu kreisen und wir fragen Gott, warum ist mein Leben gerade so beschissen? Und wir uns wundern, was geht denn hier gerade ab? Hast du deine Macht verloren? Hast du mich irgendwie zur Seite gestoßen? Wir fangen an zu zweifeln an, Gott, bist du überhaupt ein liebender Gott? Oder bist du nicht einfach nur ein Gott, der selbstsüchtig ist und uns gar nicht so gut viel Gutes will? Das ist alles einfach, was in der Bibel steht, eine Lüge ist. Dass es gar nicht richtig ist. Deine gute Führung, man sagt auch immer, du bist allmächtig, du bist derjenige, der Könige einsetzt und absetzt und jetzt in meinem Leben scheinst du einfach alles, ach, ist mir doch gerade egal, mach doch, wie du willst, von der Einstellung her, mit mir umzugehen. Ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn man da ist und Gott einfach nicht versteht. Und diese vier Männer haben allen Grund, genau das Gleiche zu sagen. Aber wir wollen nicht einfach nur da stehen bleiben und sagen, okay, jetzt, wir haben in der Bibel Personen, die es genauso ergeht. Sondern wir wollen lernen, wie kommen wir durch solche Situationen raus? Wie können wir es schaffen, in solche Situationen sicher durchzukommen und dabei nicht Schiffbruch erleiden? Ganz interessant ist, wie der Text weitergeht, in Vers 25. Also gerade hieß es noch, sie sitzen mitten im Kerker, mitten im Gefängnis. Und dann lesen wir in Vers 25, aber gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Hey, wie haben die das gemacht? Stellt euch vor, die ganze Stadt ist gegen euch und ihr sitzt im Gefängnis und du fängst einfach an, betest laut, singst laut. Alle die anderen Gefangenen sitzen da und hören dir zu. Und für mich die erste Frage war, hey, was für ein Gottesbild haben Paulus und seine Männer? Wer ist Gott für sie? Und das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Wer ist Gott für uns? Wie groß ist unser Gott? Ich habe euch zwei Kisten mitgebracht. Hier vorne steht Leben drauf, hier auf der kleinen Gott. Und wir haben oft dieses Gefühl, wenn wir Gott nicht verstehen, dass er das sowieso nicht hinkriegt. Und unser Gott ist ziemlich klein. Und wenn ich ihn hier in mein Leben reinpacke, dann merke ich, da ist noch viel Luft. Da ist noch viel Freiraum. Wo wir merken, hey, dieser Gott, der hat doch nicht alles in der Hand. Und oft ergeht es uns. Wir sind nicht gewappnet davor. Es kann sein, dass es dir heute gut geht, aber du weißt nicht, was morgen plötzlich passiert. Markus hat es vorhin erwähnt, wir wissen nicht, was morgen und die nächsten Tage passiert. Und die Frage ist halt dann, wie groß ist dein Gott? Ist er ein kleiner Gott? Wenn er ein kleiner Gott ist, dann wirst du versuchen, durch irgendwelche Sachen in deinem Leben dich dran festzuhalten und diese andere Leere, die wir gerade hier in der Kiste gesehen haben, irgendwie zu füllen. Mit hier noch dem, da noch festhalten an Menschen, hier noch an vielleicht an deinem Arbeitsjob und irgendwie versuchen, sicher durchzukommen. Aber Leute, die Bibel beschreibt uns eigentlich, dass dieser Gott viel größer ist. Viel größer als unser Leben. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Wann hast du das letzte Mal über Gott gestaunt? Wann hast du das letzte Mal die Perspektive gewechselt von ich gucke nur auf meine Probleme, sondern versuch mal hoch zu gucken, wie groß ist eigentlich dieser Gott? Die Bibel beschreibt uns an so vielen Stellen, wie groß Gott ist. Nicht einfach nur, er ist jetzt 3,50 Meter groß, nein. Sondern diese Größe, diese Mächtigkeit Gottes. Wann hast du dir das letzte Mal die vor Augen gehalten? In dem Psalm heißt es, in Psalm 147, 4, er zählte die Zahlen der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Ich habe ein kleines Video mit. Denk dir einfach mal an diesen Vers. Er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Um einfach ein bisschen zu zeigen, ich könnte jetzt versuchen, irgendwie mit meinen Worten das zu zeigen, wie groß Gott ist. Aber ich denke, Bilder sprechen mehr als 1000 Worte. Und Jonathan, du darfst einmal das Video starten.
Thank you.
Euch versucht mal die Sterne zu zählen. Ich saß am Bildschirm, da sah man noch ein paar mehr. Ey Leute, wie es gerade im Psalm hieß, er zählt die Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Ey, Gott ist nicht einfach nur ein kleiner Gott. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der so viel größer ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Wo wir merken, hey, das können wir gar nicht in unserem Kopf alles begreifen, das können wir nicht fassen. Das Krasse ist, dieser Gott ist nicht nur der Gott, der die Sterne gemacht hat. In Matthäus heißt es noch, er hat die Haare auf deinem Kopf gezählt. Er ist nicht ein Gott, der nur guckt, dass seine Natur und so alles schön ist, sondern er kennt dich persönlich. Er kennt dich besser, als du ihn kennst. Und wenn du ihn nicht verstehst, versteht er dich aber. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns liebt. Der uns Menschen so sehr liebt. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, was wir gerade gesehen haben, die Sterne und die Größe, der sich so klein gemacht hat wie uns, auf die Erde gekommen ist und für dich und für mich gestorben ist. Und ob wir es begreifen, warum oder nicht, er hat es für dich getan. Er ist am Kreuz für dich gestorben und dann dürfen wir in ihm leben. Leute, unser Leben sollte nicht neben Gott laufen, sondern unser Leben, wenn wir uns dazu entscheiden, Christus nachzufolgen, bedeutet, unser Leben ist ganz in Gott. Und dann müssen wir nicht alles verstehen, wir dürfen aber darauf hoffen, wir dürfen darauf zuversichtlich gehen, dass er alles in der Hand hat und alles versteht. Dann ist es völlig egal, was passiert. Egal, welche Krankheit du kriegst. Egal, was du tust. Und auch wenn du Gott so voll nachfolgst. Er hat alles in der Hand. Manche von euch wissen, ich will euch ein bisschen was erzählen aus meinem Leben. Ich kann euch gut nachvollziehen, wenn ihr sagt, ich verstehe Gott nicht. Ich bin 2012 zur Bibelschule gegangen. Ich habe 15 Stunden die Woche Sport gemacht, auf Leistungsniveau. Topfit, einmal in 5 Jahren hatte ich vielleicht Grippe. Und alles, was ich machen wollte, auch das gelegen mir gut und konnte es aus dem Ärmel schütteln. Mein Abi habe ich irgendwie dahin gemacht, war nicht sehr schwer. Und war alles easy. Ich bin auf die Bibelschule 2012, 2013 im Sommer, merkte ich auf einmal, okay, ich bin gerade ein bisschen müde, ein bisschen schlapp und wollte nicht wahrhaben, dass es eine größere Sache ist. Ein Jahr später kam bei mir die Diagnose Borreliose raus und war dann bei einer Spezialistin gelandet für Borreliose und die meinte, ach Daniel, das kriegen wir hin. In 6 Wochen Antibiotika-Kur, dann ist wieder alles gut. Nach 6 Wochen war es immer noch nicht gut und sagt, hey, weißt du was, nehmen wir einfach nochmal 3 Monate länger und es war ein halbes Jahr, wo du versuchst, irgendwie das loszuwerden. Und ich erinnere mich, und es ging die ganze Zeit weiter. Es gab Zeiten dann, wo du einfach, Borreliose hat einen Nebeneffekt, also von der Gesamtkrankheitsbild Gliederschmerzen, Nerven, Muskulaturschmerzen. Es gab Tage, wo ich nicht mehr laufen wollte, weil es so weh tat. Von hier total sportlich, auf einmal total nur noch auf dem Bett. Von der Psyche ist es auch beeinträchtigend. Hatte nie psychische große Probleme und auf einmal bist du voll in Depressionen und fragst dich, was soll das ganze Leben? Und drehst dich um und denkst, was mache ich hier? Wie gut war es dann in solchen Zeiten Leute zu haben, die mir zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Daniel, auch wenn es schwer ist für dich gerade zu verstehen, wir haben einen Gott, der ist noch viel größer. Und er hat was vor mit dir. Das passiert nicht einfach so. Für uns ist es oft schwer zu begreifen, Gott, warum lässt du was zu? Warum muss das mir genau passieren? Leute, die Bibel schreibt sehr ganz klar über Gott, dass seine Gedanken viel höher sind als unsere. Dass seine Wege viel höher als unsere Wege sind. Er hat einen Plan mit dir. Und ob du den begreifst oder nicht, das ist Zweitsache. Die erste wichtigste Frage ist, vertraust du darauf, dass Gott, der große Gott ist, der immer noch alles in der Hand hat? Mein Sohnemann versteht nicht, oder ein anderes Beispiel, Ich habe irgendwann begriffen, die Erde ist eine Kugel. Und in meiner logischen Schlussfolgerung als Kind, alle Menschen auf der Südhalbkugel müssen runterfallen. Und als wir auf die Philippinen geflogen sind, was ziemlich nah am Äquator ist, war meine größte Sorge, hey, was passiert, wenn wir drüber gehen? Und mein Dad sagte, nein, keine Angst, Daniel, wir fallen nicht runter. Und es war ein Moment, wo ich einfach vertrauen musste, dass er recht hat. Und dann manchmal, wenn wir nicht sehen, es in unserem Kopf total unlogisch klingt, müssen wir einfach vertrauen darauf, was die Bibel sagt. Müssen wir vertrauen, dass sie recht hat und hält. Wir müssen vertrauen, dass wenn die Bibel sagt, hey, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, allen, denen es schlecht geht, ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken, dass wir wirklich Ruhe in Christus finden. Dass dieser Jesus auch bei uns ist. Matthäus 28 am Ende heißt es, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Weltende. Gott ist mit dabei. Er ist heute noch hier. Auch in deiner Situation, auch wenn es dir schlecht geht und du ihn nicht sehen willst oder kannst, ist er trotzdem da. Das ändert nichts an der Tatsache. Und wie gut ist es dann, wenn man die folgenden drei Steps einfach verinnerlicht mit der Zeit. Das habe ich gemerkt in meiner Borreliose-Geschichte. Wie wichtig ist es, dass wir Gottes Wort kennen. Dass wir wissen, die Zusagen, die er schreibt an uns. Dass wir wissen, wie groß Gott ist. Wie er sich den Hiob zum Beispiel zeigt, 4 Kapitel lang, wo Gott ihm eine Antwort gibt und sagt, hey, was willst du, Hiob? Ich bin doch so viel größer, vertrau mir doch. Ich mache es gerecht. Ich weiß, was mit dir abgeht. Und da ist es so wichtig, Gottes Wort zu kennen, am besten Bibelverse auswendig zu lernen. In schwierigen Zeiten, das habe ich gemerkt, dann sagen, ich klammer mich daran fest. Ich halte mich daran fest. Und wie gut, dass wir einen Heiligen Geist haben, der in schwierigen Zeiten uns dann immer wieder daran erinnert, hey Daniel, hier, ich bin bei euch alle Tage. Auch wenn es dir gerade total mies geht in deinem Bett, ich bin trotzdem da. Ich halte dich. Die andere Sache, die wir von Paulus und Silas lernen können auch, ist beten. Rechne mit dem Unsichtbaren. Rechne mit seinen Verheißungen, die er dir gibt. Und bete für die Situation. Aber nicht nur einfach flehen, sondern auch danken. Hey, danke Herr, dass ich lebe. Was Markus vorhin sagte, danke Herr, dass ich jeden Tag aufstehen darf. Dass ich meine Füße bewegen darf. Paulus und Silas können gut gebetet haben, danke Herr, dass wir noch leben, dass wir keine gebrochenen Knochen haben. Aber auch nicht nur auf die eigene Situation gucken beim Beten, sondern auch gucken, wie geht es den anderen? Für andere beten. In dem Fall für Lukas und Timotheus, die mit dabei waren. Aber auch für uns als Gemeinde, die Bibel fordert uns auch, füreinander zu beten. Füreinander. Dass ich auch in meinen dunkelsten Zeiten nicht aufhöre, für meine Freunde, für meine Geschwister hier in der Gemeinde zu beten. Und das Dritte, was extrem gut tut und wichtig ist, richte dich auf ihn aus, lobe ihn. Lobpreis ist nicht nur einfach, ich singe ein paar Lieder. Lobpreis ist die Ausrichtung auf Gott, auf diesen großen Gott, auf sein Wesen, auf das, was er tut, auf das, was er uns in seinem Wort offenbart. Ihr kennt den Spruch von Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Eigentlich müsste es heißen, heulst du nur oder lobst du schon? In meiner Zeit, wo ich krank im Bett lag, da gab es ein Lied, das hat mich durchgetragen. Wenn Frieden mit Gott, ein altes Lied, wo viele mich angeguckt haben, du kennst solche alte Lieder, ja, kenne ich. Aber das Lied, mir ist wohl, in meiner Seele ist es wohl im Herrn. Leute, lasst uns festhalten. Gerade in solchen Zeiten irgendwas haben, was uns immer wieder daran erinnert, Gott ist da und er hält uns. Ich bin nicht alleine. Wie geht es weiter? Von der Geschichte, Gott scheint irgendwie dann doch, dieser große Gott muss doch das mit Paulus und Silas irgendwie in der Hand haben, dass die jetzt plötzlich von, hey, wir sind super unterwegs zu Bäm, voll im Gefängnis und können gerade nichts machen. Und die Geschichte geht spannend aus. Wir lesen davon, ich fasse das jetzt gerade einfach zeitlich zusammen, lesen davon, es kommt ein Erdbeben, die Türen springen auf, die Ketten fallen runter Und die Menschen, die Gefangenen, stehen auf einmal frei da. Die Türen sind auf, sie können gehen. Und Paulus sagt, nee, lass uns hier bleiben. Wenn wir jetzt gehen, die werden uns einfach nur verfolgen. Das ist logisch, natürlich bleibe ich dann da. Er hatte die Möglichkeit rauszugehen. Oben der Kerkermeister, völlig entsetzt. Die Gefangenen werden doch alle abhauen. Nach römischem Recht. Für jeden Gefangenen, der entflieht aus seinem Gefängnis, muss er sterben. Also wenn einer abhaut, dann ist vorbei mit seinem Leben. Und er ist da dran und sagt, okay, ich beende es mir lieber selbst, bevor die anderen mich sehen und mich töten. Und Paulus ruft nur, hey, warte mal, wir sind alle noch da. Und das Ende der Geschichte ist, Paulus kommt, kann ihnen das ganze Evangelium erzählen. Dieser Gefängniswärter kommt zum Glauben. Sein ganzes Haus, seine ganze Familie kommt zum Glauben an Jesus Christus, an diesen großen Gott. Und alles ändert sich. Für Paulus und Silas, statt Gefangenschaft plötzlich wirkliche Freiheit. Sie sind frei. Statt Rachelust bekommen sie liebevolle Sorge von den ganzen Menschen. Statt Einsamkeit unerwartete Gemeinschaft. Für den Gefängniswärter und seine Familie, statt Erdunglück, sein Leben vorbei, auf einmal die Heilsgewissheit, hey, ich werde ewig leben bei Gott. Statt Empörung große Freude, statt den Hass auf die anderen ist er gastfreundlich. Und ganz besonders für die Gemeinde, statt eine heimliche Gemeinde in Philippi, weil die Juden nicht so akzeptiert sind, offene Bewunderung und Anerkennung. Statt eine gescheiterte Gemeindegründung, wie das am Anfang aussah, ist hier eine Gemeinde entstanden, die Paulus so unterstützt hat wie keine andere Gemeinde. Gottes Pläne scheitern nie. Sie sehen manchmal ganz komisch aus. Wir können sie nicht begreifen, aber wir dürfen darauf vertrauen, hey, wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Und wenn es geht Gott um seine Ehre, das wird in der Bibel immer wieder deutlich. Und solange es um seine Ehre geht, dürfen wir ganz gewiss sein. Vielleicht sind die Wege komisch, wir verstehen sie nicht. Aber Gott lässt sich nichts von seiner Ehre nehmen. Wir hatten am Freitag Jakobus 1 gelesen als Jugend. Und da ging es um Prüfungen. Und Jakobus schreibt, Leute, freut euch, wenn ihr geprüft werdet, wenn euer Glaube zur Prüfung gestellt wird. Und ja, wir dürfen uns freuen, wenn es mal schwierig wird. Wir sollen uns freuen. Weil wir in dieser Situation erkennen dürfen, wie groß und wie mächtig Gott ist und wir gespannt sein dürfen. Gott, was wirst du jetzt machen? Was hast du vor? Und oft wissen wir es nicht. Es gibt Situationen, da stelle ich mir die Frage, ich habe immer noch nicht begriffen, warum ich letzte Woche krank werden musste und die Predigt nicht letzte Woche hielt. Keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, ob ich das irgendwann erfahren werde. Es gibt andere Sachen mit der Borreliose, um das mal zu Ende zu erzählen. Letztes Jahr ging es mir extrem schlecht wieder. Es ging mir so schlecht, ich konnte meine Bibel nicht mehr aufschlagen und lesen, weil im Kopf alles verschwommen wurde und ich nicht mehr fähig war, dass irgendwie, also vom Kopf her ging gar nichts mehr. Und ich hatte einen Arzttermin ausgemacht, wusste, ich fahre 6 Stunden Zug, dann nach Minden hoch, also Niedersachsen dort. Ich dachte, okay, und habe mich eingestellt eigentlich auf einen längeren Prozess. 4 Tage vor dem Arztbesuch am 6. Mai, nachts vom 6. auf den 7. Mai, hat der Herr so deutlich zu mir gesprochen und gesagt, Daniel, geh zu den Ältesten nach Jakobus 5, lass für dich beten. Und es war immer eine Stelle, wo ich sagte, nein, das hatte ich nie Frieden drüber. Und das war für mich so klar. Bin hin, hab den anderen gesagt, Leute, ihr müsst über mich beten. Am Montag war ich bei dem Arztbesuch, die Ärztin meinte, ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir das in 6 bis 8 Wochen wieder hin. Irgendwie ist das Ganze ein bisschen sturer bei dir als sonst. Am Donnerstag in der gleichen Woche haben die für mich gebetet. Am Sonntag konnte ich wieder meine Bibel lesen, wo ich weiß, das ist nicht durch die Antibiotika oder so plötzlich weggegangen, sondern wo ich weiß, wir haben einen großen Gott, der eingegriffen hat. Paulus und Silas, die plötzlich frei sind. Jim Elliot, ich will euch nicht das Ende vorbehalten. Diese Männer, die... Jonathan, meine PowerPoint funktioniert gerade nicht mehr. Magst du einfach mal auf das letzte Bild springen? von den, genau. Ihr seht hier einer der Mörder. Er war mit dabei und hat einen der Missionare umgebracht. Er hat Folgendes erzählt. Als wir die Männer umgebracht haben, war plötzlich alles hell erleuchtet. Engel waren da. Und die haben so Schiss bekommen. Sind alle wieder in den Dschungel abgehauen. Sind nicht rausgekommen, als dann die anderen Männer da die Leichen eingesammelt, als die anderen Missionare die Leichen eingesammelt haben. Hatten Angst. Hatten furchtbare Angst. Nicht, was mit ihnen passieren könnte von den Missionaren, sondern haben gemerkt, da muss irgendwas viel Größeres dahinter gewesen sein. Haben sich dann getraut, mit der Zeit den Missionsstand, das Dorf, wo die Missionare waren, meine Nachricht zukommen zu lassen und sagen, hey Leute, kommt bitte, wir brauchen eure Hilfe. Denen ging es gesundheitlich nicht gut und im Kopf gequält von dieser Erscheinung, was da passiert ist. Die 5 Frauen von den Missionaren entscheiden sich, hey, das ist nicht nur die Aufgabe der Männer, sondern es ist unsere Aufgabe noch. Das war nicht nur für die, das war ihre Lebensaufgabe auch. Und haben entschieden, weißt du was, wir ziehen zu diesen Mördern hin. Wir ziehen in diesen Stamm und wir wollen denen weiterhin diese große Botschaft Gottes weitererzählen. Ihr seht dieses Lächeln, für die, die es nicht sehen. Dieser Mann lächelt tief zufrieden. Man sieht ihn an, er ist anders. Von Mörder zum Bibellehrer geworden. Mehr als die Hälfte des Stammes hat sich danach entschieden für Gott. Sie haben ihre Speere, ihre Pfeilbogen alle zur Seite gelegt und haben gesagt, weißt du was, wir wollen diesen Gott nachfolgen, diesen großen Gott. Und sind jetzt unterwegs in den umliegenden Stämmen, um zu erzählen von diesem großen Gott. Aus dieser Situation, wo die Leute nicht verstanden haben, warum Gott lässt du gerade so einen fähigen Missionar sterben, wo plötzlich Gott ganz andere Wege vorhat und Leute zum Glauben kommen. Leute, wenn wir nicht verstehen, wir werden Gott nicht immer verstehen, aber lass uns dran festhalten an ihm. Lass uns sein Wort lesen, lass uns ihn anbeten, auch in Liedern. Und auch wenn es schwer ist, auch wenn es schmerzhaft ist, er ist der große Gott. Und vielleicht beim nächsten sternenklaren Himmel, guck einfach mal nach oben. Und denk dran, boah Gott, wie groß bist du? Und du kennst noch alle Haare, jedes einzelne Haar auf meinem Kopf. Und Herr, ich bitte dich, dass wir einfach in Erinnerung behalten dürfen, dass du der große, allmächtige Gott bist. Dass deine Wege viel höher sind als unsere. Und wenn wir dich nicht verstehen, dass du doch einen Plan hast in unserem Leben und dass wir lernen, an dir festzuhalten, dass wir nicht verzweifeln an dir, sondern Mut haben und sagen, okay, ich vertraue drauf und ich will sehen, was du vorhast. Dass dieses Umdenken bei uns geschehen darf. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen. Dass du uns kennst, dass du uns liebst. Amen.